Ja, da sind wir wieder auf Sendung. Wir haben ja heute den Frank Krämer in der Leitung und jetzt wollen wir mal probieren, ob die Leitung steht. Frank, hörst du uns?
Ja, ich höre euch. Ich höre euch sehr gut.
Ah, wir hören dich auch sehr gut. Wunderbar, ey.
Ich bin erstaunt.
Selbst zum ersten Mal klappt das hier mit der Technik.
Ich beschreib's nicht. Wir sind noch nicht am Ende.
Ja, also herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung, also in unserer Radiosendung vom Dritten Weg. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an und dass du dich vielleicht mal kurz unseren Zuhörern vorstellst. Was sind so deine bisherigen Stationen im Leben, sage ich mal, auf privater Natur, aber auch natürlich vor allem auf politischer Seite?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, auch das Interesse, dass ich hier heute in der Sendung sein darf. Ja, mein Name Frank Krämer, wurde ja schon angekündigt. Ich werde jetzt bald 42 Jahre alt im Juni, bin verheiratet, habe eine Tochter, bin politisch aktiv, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Dann mache ich auch direkt weiter mit meinen bisherigen Stationen politisch. Angefangen
Ja.
habe ich bei der FAP damals, aber ich wurde da nie Mitglied, weil als ich dann alt genug war, so also mit 14, fing ich da an, die Leute da kennenzulernen, zu unterstützen. Und ja,
Ging
als ich
mir
dann,
übrigens genauso. Als ich da
ja?
Mitglied werden wollte, waren sie verboten.
Ja, es war, glaube ich, 93, ne?
Ja, und ich habe die kurz vorher, hat man die angeschrieben, hatten schon ein Treffen ausgemacht und einen Tag
Ja,
vor dem Treffen wurden sie verboten. War
ärgerlich.
scheiße.
Ja, das ist ja, die sind ja nach dem Vereinsgesetz verboten
Ja.
worden. Ich glaube, das
Genau.
versuchen sie bei euch auch, ne?
Naja, gut, ich sag mal, ja, jetzt ist natürlich, also natürlich besteht die Gefahr, dass das der Staat auch macht. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man eine gewisse Mitgliederstärke erreicht und natürlich halt auch wirklich an Wahlen teilnimmt, an größeren Wahlen. Wir haben jetzt halt die Europawahlen, nehmen wir jetzt ja auch aktiv teil und betreiben ja auch aktiv Wahlkampf und so. Und ich, ja, also man weiß nie, aber an sich gehe ich davon aus, dass das dann nicht mehr so einfach funktioniert.
Ja, drücke ich die Daumen. Ja,
Ja.
jedenfalls ging das dann weiter. Dann bin ich bei der JN Mitglied geworden, dann später NPD. Da war ich dann 18 Jahre, bin dann aber Dezember 2017 ausgetreten. Aber nicht, weil ich jetzt die NPD schlecht finde, sondern weil Parteienpolitik ist nicht meins. Ne? Ich mache halt mit meinen YouTube-Projekten oder öffentlichkeitswirksamen Projekten ja, Metapolitik. Und ja, da hatte ich halt keine Ambition, mich noch parteipolitisch zu binden oder mich da einzubringen. Also das kurz im Politischen. Also gut, klar, ich kann natürlich noch auf meine Musikprojekte eingehen.
Ja.
Stahlgewitter, Halgerdom. Stahlgewitter haben wir auch angefangen 95, 96 kam die erste CD. Und ja, das ist so ein bisschen eingeschlafen jetzt bei mir zurzeit aus Zeitmangel, weil ich so viel mit, ja gut, ich gehe ganz normal arbeiten, habe Familie und die Videoprojekte fressen halt eine Menge Zeit und das finde ich in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, wichtiger als Musik zu machen. Und deswegen, es wird auf jeden Fall wieder was geben, ja, das auf jeden Fall, nur weiß ich noch nicht genau wann. Und privat, meine Station, ja, eigentlich so der größte Sprung war natürlich dann Familienvater zu werden, also vor fast 9 Jahren. Ja, das war eigentlich so der einschneidendste oder sollte auch so mit der einschneidendste Punkt sein in einem Leben. Ne? Also
Ja.
weg von diesem Junggesellen-Dasein eigentlich zu dem hin, was ja auch Sinn des Lebens ist, nämlich eine Familie zu gründen.
Also das kann ich jetzt oder wir wahrscheinlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also wir sind auch Familienväter und ja, da hat sich einiges dadurch geändert. Also auch vieles zum Positiven.
Es ist natürlich interessant, dass hier ein bekannter Rechtsrocker sogar sagt, dass Musik gar nicht mal so ja, das Hauptaugenmerk eigentlich haben muss. Und damit sind wir eigentlich auch beim nächsten Thema. Du bist jetzt vor kurzem neben den anderen Projekten noch als Buchautor hervorgetreten. Was war für dich denn der Anlass, da eben zusätzlich zu Musik, zu den Videos auch noch ein Buch zu schreiben?
Also die Idee dazu hatte ich eigentlich schon seit einigen Jahren, weiß nicht, 3 oder 4 Jahre trage ich mich damit rum. Das fing eigentlich an, weil ich immer einen weiten Weg zur Arbeit hatte mit der Bahn und ich hasse Zeitverschwendung und für mich sind immer Wege irgendwo hin, wo ich nichts tun kann, totgeschlagene Zeit. Und da fing ich irgendwann an, mir mal Gedanken zu notieren und habe dann tatsächlich mehrere Kapitel angefangen. Ich hatte kein Kapitel fertig und das lag dann irgendwann in der Schublade. Man hat immer so stoßweise Motivation, irgendwas zu schreiben, und dann liest man sich's durch und da ist man nicht zufrieden und dann hat man wieder längere Zeit Pause. So, und seitdem ich jetzt auch Vorträge halte, sind Leute auf mich zugekommen, meint, Mensch, hier so darüber, worüber du sprichst, schreib doch da mal ein Buch, schreib das mal nieder, dass die Leute was in der Hand haben. Und dann hatte ich ja in der Schublade liegen quasi diese ja halbfertigen, fast fertigen Kapitel, und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt, konzentriert und habe dann über einige Monate das fertig geschrieben. Ja, und das war dann eigentlich so das Endresultat.
Hattest du da schon einen Verlag zu der Zeit, oder kam das dann erst später, hast du dann aktiv eingesucht, oder?
Ich hatte erstmal überlegt, wie meine Musik, wie die Halgadrom-Sachen alle selber, die ich selber rausbringe, mir die Freiheit eben zu lassen, auch das Buch selbst rauszubringen. Dann bin ich auf dem Kongress, im Europakongress von den jungen Nationalisten mit den Jens Püse ins Gespräch gekommen und habe ihm halt, weil ich ja wusste, dass er auch einen Verlag hat, wie das denn so funktioniert, weil das, also Musik, ja, kenne ich mich aus, aber mit Büchern, absolutes Neuland, und wir haben uns eben unterhalten und hat er gesagt, ja, pass mal auf, wenn du aber Interesse hast, dann können wir das auch rausnehmen oder rausbringen, das Buch. Ja. Und weil er sagte, er hat dann hier Kontakte, Buchmesse zum Beispiel, da müsste ich mich ja erstmal reinfuchsen und ich wollte ja nicht direkt einen Verlag gründen, sondern das unter Sonnenkreuz, also meinen Netzladen dann rausbringen. Hätte ich da wahrscheinlich gar keine Zeit zu gehabt. Und es war auch gut, dass ich es abgegeben habe, weil das Ganze drum und dran, Korrekturlesen mehrmals, dann die Umschlagsgestaltung und alles, das haben die dann übernommen. Und im Nachhinein bin ich ganz zufrieden, dass es so gelaufen ist. Denn gerade, was ich gerade sagte zum Thema Buchmesse, da waren wir ja jetzt im März gewesen. Einmal mit dem Verlag Europa Terra Nostra und mit meinem Projekt Multikulti trifft Nationalismus. Wir haben da sogar eine Podiumsdiskussion, Vortrag war es nicht, eine Podiumsdiskussion abhalten können bei der Buchmesse. Wir haben Raum zur Verfügung bekommen. Das Video wurde auch eben hochgeladen vor 20 Minuten. Kann man sich gerne mal anschauen auf der neu gestalteten Netzseite multikulti-trifft-nationalismus.tv beziehungsweise de, tv ist noch eine Weiterleitung. Ja, wie gesagt, so ein Buch, das ist auch etwas im Gegensatz jetzt zur Musik, das kann man eigentlich, das ist altersklassenübergreifend, ne, würde ich das einfach mal sagen. So die Musik, Stahlgewitter ist eher schon, ja.
Ein gewisses Spektrum halt, wie das die gehört, ja.
Ja, aber gerade so ein Buch, das ist, wie soll ich sagen, also Rechtsrock hören nun mal Leute, die mögen gerne Rockmusik, ja, und ja, ein Buch, richtig. Das kann jeder lesen, das ist subkulturübergreifend, sagen wir es mal so.
Ja, ja, du hast schon mal das Thema Metapolitik angesprochen, das ist ja ein Stichwort, was seit einiger Zeit in aller Munde ist, allerdings eigentlich eher mit der sogenannten neuen Rechten in Verbindung gebracht wird, und identitäre Bewegung, was ist da alles an neuen Strömungen gibt, die sich ja auch immer sehr stark von der sogenannten alten Rechten, damit meinen sie nicht nur altersmäßig uns, sondern wahrscheinlich auch inhaltlich uns abgrenzen wollen. Hat diese alte Rechte, also im Prinzip unser Lager, dieses Thema Metapolitik über all die Jahre zu wenig beachtet, mehr auf Aktivismus gesetzt und so weiter? Und siehst du ja Nachholbedarf, wo wir da also auch ein Stück weit aufschließen müssen zum politischen Mitbewerber?
Ja und nein. Also zum einen war ja schon das Thule-Seminar, das spricht ja, glaube ich, schon seit Jahrzehnten von Metapolitik. Gut, Pierre Krebs und das Thule-Seminar sind jetzt vielleicht nicht so die Massenorganisation, aber ich erinnere mich noch, da gab es mal eine Zeitschrift, die war sehr professionell, sollte sich an junge Menschen richten. Ich glaube, die hieß sogar Metapol, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist auch egal, auf jeden Fall, die wurde dann wieder eingestellt, leider. Thema Metapolitik, das ist ja so ein recht weites Feld. Also eigentlich ist ja, betreibt ja schon jeder Metapolitik, der Musik macht oder einen YouTube-Kanal betreibt, auch wenn es den Leuten so vielleicht nicht bewusst ist. Was natürlich die sogenannte neue Rechte, die hat natürlich ein ganz anderes Erscheinungsbild, sage ich mal, das noch nicht so mit negativen Stigmata behaftet ist, so wie man das mit der sogenannten alten Rechten gemacht hat, obwohl ich da alte Rechte, neue Rechte, das sind für mich so Schubladen, die nicht wirklich Sinn machen. ganz alleine an meiner Person. Ich zähle ja oder werde ja von den neuen zu alten Rechten gezählt. Nur wie passt da so ein Projekt wie Multikulti trifft Nationalismus dahin? Weil die alte Rechte ist ja, ja rückwärtsgewandt, ja, vielleicht auch chauvinistisch oder was weiß ich. Also da werden wieder irgendwelche Schubladen aufgemacht, wo mich ich persönlich nicht wirklich was mit anfangen kann. Denn auch die sogenannte alte Rechte, was macht die denn aus? Also die ist ja so facettenreich. Es gibt aktivistische Gruppen, dann gibt es... ja, du hast Parteien, du hast Kameradschaften, du hast aktionistische Gruppen. Bündnisse, ja. Völkische Gruppen. Also das sind so Sachen, da mache ich mir auch gar keine Gedanken drüber. Ich arbeite mit jedem zusammen, der vernünftig ist, der was für Deutschland tun will. Und da ist mir auch egal, in welcher Gruppe oder Partei oder sonst wo irgendwo der aktiv ist.
Und was ist denn für dich der Unterschied zwischen Metapolitik und Weltanschauung? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder haben die einfach nur ein neues Wort dafür gefunden, was früher immer unter Weltanschauung gelaufen ist?
Ja, Weltanschauung ist eigentlich so das praktische Anwenden halt, ne, von seinen inneren Überzeugungen. Und Metapolitik ist ja so dieser Raum, der ja Meinungen generiert, aber eben nicht mit Parteienpolitik, sondern über Musik, Bilder, Literatur, Filme, Werbung vor allem. Ne, das ist ja auch das, was ich in meinem Buch anspreche, dass die Menschen, die werden ja seltensten Fällen oder in den seltensten Fällen von Parteiprogrammatik ergriffen oder irgendwie berührt, sondern die Emotionen, die kommen über Bilder zum Beispiel, ja. Über starke Bilder oder Filme
oder Musik,
ne? Und das alles ist ja Metapolitik, ne? Und Weltanschauung, also eine Metapolitik muss natürlich von der Weltanschauung durchdrungen sein, aber es gibt ja durchaus weltanschaulich gefestigte Menschen, die nicht nach außen wirken, sondern das einfach vorleben. Und ja, das ist in dem Sinn jetzt keine Metapolitik, sondern gelebte Weltanschauung. Und das ist ja auch schon was. Also man kann das schon, denke ich mal, differenzieren oder beziehungsweise abstufen.
Ja, weil oft ist ja auch so, dass einfach neue Begrifflichkeiten in den Raum geworfen werden, obwohl es das eigentlich alles vorher schon gab.
Ja,
nur das ist halt, um neu zu klingen sozusagen oder ja. Halt sich irgendwie vielleicht doch von dem Alten so ein bisschen abgrenzen zu können. Naja.
Weil es ist ja schon
ein
politikwissenschaftlicher Begriff, eben dieses Wirken in den vorpolitischen Raum.
Ja, klar.
Und da ist natürlich, dass ja auch unsere Kreise da ja über die Jahre hinweg da eben nicht unbedingt ihren Schwerpunkt drauf gelegt haben.
Ja, wobei Musikbereich oder so natürlich schon, Rechtsrock war natürlich schon ein weites Feld.
Also jetzt, ja, es war aber zu sehr subkulturbezogen. Ne? Also es gab ja früher, auch zu meiner Zeit, gab es halt eigentlich nur als politische Subkultur halt die Skinhead-Subkultur. Also ich komme ja eigentlich aus der Metal-Ecke. Da gab es ja dann auch mit dem Black Metal, mit dem Aufkommen von Black Metal viele Positionen oder Strömungen, die uns wohlgesonnen sind. Aber das ist natürlich nichts Massentaugliches. Ne?
Ja,
man kann
natürlich
Leute nicht mit Black Metal beschallen in der Hoffnung, dass sie da irgendwelche Informationen oder unsere Weltanschauung da vermittelt bekommen. Ne? Das geht natürlich nicht.
Das ist klar. Wir haben ja schon mal eine Frage noch in unserem Chat, die wollte ich gleich mal einwerfen. Was hält Frank heute von der FAP?
Heute, also rückblickend logischerweise.
Rückblickend, wie fandest du es damals so, denn ist das gemeint?
Ja, ich muss sagen, also ich war hier im Rheinland, in Rhein-Sieg, da waren noch einige Leute von der Viking-Jugend dabei. Das war
Tegetorf, also, oder?
Ja, ganz genau. Das war eigentlich ganz gut organisiert, auch recht völkisch organisiert. Ich weiß aber, dass es durchaus Teile der...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weniger vorzeigetauglich waren. Also es war recht durchwachsen.
14 Loch, sage ich nur.
Ja, es war halt recht durchwachsen. Also wie gesagt, ja. Also die Leute hier, mit denen ich zu tun hatte, die Kameradschaft, das waren gute Leute. Da waren jetzt keine Assis oder sowas dabei. Ja, wie gesagt, das ist halt so, auch worauf ich mich halt eben dann beziehen kann. Ne? Also auf meine eigene Zeit hier, da die war in Ordnung.
Kommen wir mal zur nächsten Frage. Du hast ja, wie gesagt, dein Buch angesprochen und meinst du, dass in der schnelllebigen Zeit von heute noch ausreichend gelesen wird? Oder muss man die Menschen nicht viel mehr über andere Kanäle erreichen? Also, ja, wie siehst du es allgemein um die lesefaule Rechte bestellt?
Ich habe ja noch meinen eigenen Netzladen, wo ich ja auch Bücher anbiete und erfreulicherweise, also ich weiß natürlich jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Vergleich zu einem anderen Versand, aber bei mir werden recht häufig Bücher bestellt. Ich hoffe mal, dass die Leute die Bücher lesen und nicht nur ins Regal stellen. ich kann natürlich jetzt nicht sehen, wenn man interessant, eine Erhebung des Alters der Leute zu haben. Ne? Also ich denke schon, dass Jugendliche vielleicht weniger lesen, weil das nun mal eben der Zeitgeist ist. Ja? Und die gucken sich wahrscheinlich eher Videos an oder YouTube-Videos. Ne? Die sind eben multimedial eingestellt. Ist ja auch in Ordnung, ne? Wenn die Inhalte stimmen, soll man das ja auch machen. Aber ich sag mal so, also mein Buch, der Verlag, der hatte 2000 Bücher gemacht, die sind jetzt schon alle weg seit Dezember, also ein halbes Jahr.
Ja,
sagt er auch, wäre ganz zufrieden und die lassen jetzt nochmal welche nachdrucken. Also zumindest was das Buch, also mein Buch betrifft, scheint da großes Interesse zu sein. Und ja, die Lesefaulen, klar, wie gesagt, das ist dann das Audiovisuelle, ne? Also nicht nur sehen, lesen, sondern eben auch hören, bewegte Bilder. Das wird auch zunehmen. Nur wird es da immer schwieriger, durch die Reizüberflutung sich da einen Weg in das Bewusstsein der Leute zu bahnen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Die sind durch diese, werden überall zugeworfen mit Videos, mit Werbung. Du machst einen Rechner an, willst dich in dein Postfach einwählen und schon hast du Nachrichten und alles Mögliche. Aber nichtsdestotrotz müssen wir den Weg natürlich auch gehen. Gerade diese alternativen Medien, ne, ich habe das auch in meinem Buch beschrieben als Trägermatrix, also eigentlich in Bezug auf Musik, aber alles ist ja irgendwo eine Trägermatrix unserer Weltanschauung und da darf man sich natürlich nicht verschließen. Mache ich jetzt persönlich auch nicht mit meinem Videoblog Der dritte Blickwinkel oder eben schon erwähnt Multikulti trifft Nationalismus. Also man muss das beides, also ich denke jetzt nicht, also ich denke schon, dass so in meinem Alter, gut 40 aufwärts, vielleicht noch 30, die lesen, würde ich sagen, mehr logischerweise als jetzt so die Jugendlichen. Man muss aber trotzdem bei, also ich bin ja da auch so ein bisschen Traditionalist, ja. Also ich mag zum Beispiel keine E-Bücher. Ich war selber mal Drucker, 12 Jahre lang. Und daher habe ich natürlich zu Papier und Druckerschwärze ein besonderes Verhältnis, ja. Dann muss ich brauche was zum Anfassen. Da riechen, ja, also du riechst die Druckerfarbe und also so ganz, ganz drauf verzichten möchte ich da auch nicht drauf.
Ja, es gibt ja schon zumindest oder schon einen gewissen Unterschied bei der Linken zum Beispiel, ist ja diese Theoriearbeit, Marxismus und die Grundlagen, oder war zumindest früher mal, war das ja immer sehr wichtig, ja, dass man da eben auch die Werke der eigenen Weltanschauung eben auch gelesen hat, was auf der Rechten ja nicht immer ganz so ausgeprägt ist. Aber wir wollen da bei dem Thema mal bleiben, nämlich ja, welche Denker oder auch Werke aus dem rechten Bereich würdest du denn empfehlen oder würdest du sagen, als Nationalist sollte man sich damit mal beschäftigt haben und ja, welche von denen haben auch dich vielleicht weltanschaulich entscheidend geprägt?
Da möchte ich eigentlich mit was Zeitlosem anfangen, und zwar Nietzsche als Philosoph, der Antichrist, oder mein erstes Buch war Also sprach Zarathustra. Das hat mich eigentlich geprägt oder halt eben auch bestätigt. Ne? Da liest du halt eben Zeilen und denkst, wow, das sehe ich irgendwie genauso, oder ich kann es halt eben nachfühlen. Ne? Also Nietzsche kann ich empfehlen, oft aus der philosophischen Sicht. Ja, dann historisch oder jetzt nähere Historie würde ich empfehlen Hans Zöberlein, Befehl des Gewissens. Das habe ich gelesen, wie alt war ich? Da war ich auch 14, 15.
Hast du auch den ersten Teil gelesen, Glaube an Deutschland?
Den habe ich hinterher erst gelesen.
Ach so, gut.
Mhm. Also das kann ich empfehlen. Und was habe ich denn? Gut, man hat halt innerhalb von 25 Jahren eine Menge Bücher gelesen. Das sind halt so die weltanschaulichen Sachen, würde ich sagen. Und natürlich darf man nicht auch die aktuellen Sachen vergessen, je nachdem, wie das Interesse halt ist. Also ich interessiere mich ja auch laienmäßig halt für Genetik. Also ich habe ja nicht studiert oder so, aber so Dinge wie die Intelligenz und ihre Feinde von Volkmar Weiß ist sehr interessant. Oder Rasseevolution und Verhalten von Rushton kann ich auch nur empfehlen, weil das nämlich schlagend ist gegen diese Gleichheitsideologie, oder auch diese Behavioristen, also die ja behaupten, der Mensch kommt als unbeschriebenes Blatt zur Welt und nur die Umwelt prägt, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Dann wäre ja jeder allein durch den Besuch einer Universität ein Professor. jetzt mal egal, Rassenzugehörigkeit jetzt mal außen vor. Es ist ja auch nicht jeder Deutsche ein Raketenforscher oder ein Erfinder, ja, sondern das geben uns ja das Potenzial, das geben uns ja die Gene mit. Mhm. Und der Gesellschaft steht dann quasi oder der Gemeinschaft die Pflicht zu, dass dieses Individuum dieses Potenzial entfalten kann. Ja, also natürlich spielt beides ineinander, weil wenn ich Potenzial habe, aber das vergammelt, weil es nicht gefördert wird, dann bringt mir das ja auch nichts. Ne? Aber ich halte halt eben nichts von dieser Pseudoreligion der Gleichmacherei, dass jeder Mensch alles werden kann. Das ist Unsinn.
Ja, das sehen wir genauso. Also,
Lesen bildet, aber ich merke schon, du stehst in den Startlöchern, du willst Werbung machen, oder?
Ich will noch ein bisschen Werbung machen, oder ich will besser fragen, ob du auch schon unser Taschenbuch gelesen hast, National-Revolutionär-Sozialistisch, was wir so etwa vor einem Jahr rausgebracht haben. Da gehen die drei Begriffe halt nochmal aus unserer Sicht erklärt. Und jetzt haben wir ja wirklich ein ganz brandneues Buch rausgebracht. Das ist sowas wie ein Aktivistenhandbuch. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind es. Ich glaube, 240 Seiten oder so. Das heißt, der Nationalrevolutionär, Handbuch für Aktivisten unserer Bewegung. Vielleicht schicken wir dir das mal zu.
Ja, gerne.
Und auch die andere Broschüre, das ist eher was Theoretisches, dieses Nationalrevolutionär-Sozialistisch. Also, ja, haben wir auch mal probiert, uns in der Hinsicht zu betätigen, weil wir natürlich auch der Meinung sind, wir müssen uns ja auch innerhalb einer Partei, muss ja Bildung erfolgen und müssen auch den Leuten vermitteln, was unser Geist ist, was wir wollen. Ja, kann ich dir auch nur empfehlen.
Also, ja, werde ich mal die Nase reinstecken, wenn ich es mal bekomme.
Kannst du uns ja nach der Sendung mal deine Adresse geben, dann schicken wir dir von beiden mal ein Exemplar zu.
Ja, könnt ihr gerne machen.
Sollen es hier nicht in der Sendung sagen, sonst hast du morgen vielleicht Besuch von einer anderen Feldpost, wo wir
das. Ja, das muss nicht sein.
Das wollen wir ja, wenn es geht, vermeiden. Ist keiner so scharf drauf, aber na gut, ich glaube, wir können auch alle damit umgehen. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kleine, kurze Pause. Du hast ja ein Wunschlied mitgebracht. Wieso, weshalb, warum dieses Lied?
Ja, das ist von Anthrazit auf Feindfahrt. Also ehrlich gesagt höre ich ja so gut wie gar keinen Rechtsrock mehr. Und diese CD, die habe ich bekommen, als ich in Anklam einen Vortrag gehalten habe. Und zwar war das da im Haus Jugendstil. Da ist ja auch der Pommersche Buchdienst. Und ja, da war der gute Enrico, hatte da irgendwelche Pakete bekommen und hat dann da so durchgeguckt und hat mich dann einfach gefragt, ja hier, willst du denn eine auch mal haben zum Reinhören? Und dann ja, habe ich mich für diese entschieden, habe die im Auto auf der langen Heimfahrt dann mal ins Radio gelegt. Ja,
lange Heimfahrt von da oben.
Ja, 6 Stunden bin ich gefahren, 6 oder 7 Stunden, ja, ja.
Jetzt mal die CD gehört.
Das kann ich so auswendig. Ja, nee, und das muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil es halt eben nicht so klischee-mäßig ist. Ich mag ja eher so die Metal-Sachen und die Musik ist recht ansprechend und professionell. Und ja, so dachte ich mir, Mensch, ganz aktuell wünsche ich dir einfach mal das hier.
Gut, wunderbar. Dann hören wir das jetzt mal und in 4 Minuten geht es dann weiter mit unserem Interview.
Jahre Lüge leben ohne Verstand und ohne Grund. Fehlern fehl am Platz. Bereuen sollten es nur die mit ihrer Multiphilosophie. Eine Lüge ist zu groß, sie glauben sie auf ihrem Boot, das auf der falschen Welle schwimmt und singt. Wir gehen auf einfache, volle Kraft voraus. Auf Kollisionskurs, wir halten aus. Wir gehen auf Einfahrt, alle Mann an Deck und Feuer frei. Wir bleiben dabei.
Ja, das war Feindfahrt von Anthrazit. Wir sind wieder auf Sendung. Wir haben ja heute den Frank Krämer in der Leitung. Ich hoffe, er hört uns immer noch.
Mhm,
ja. Ah, wunderbar.
Und wir hatten Anthrazit auch schon in der Sendung. Ne?
Ich war, ja.
So viel zu unserem Stil.
Ja, wir haben das schon mal gespielt. Ne? Ich weiß, ja.
Ja, sehr schon, gut. Schon das gleiche Lied hattet ihr schon gespielt, oder?
Ja, genau das gleiche Lied. Das
ach so.
hat uns auch gut gefallen.
Oh.
Aber ist nicht schlimm, also ich meine... Wir sind jetzt bei der 18. Sendung, da kann sich schon mal was wiederholen.
Ja. Wir reden auch um das Gleiche, ne?
Ja, aber vielleicht machen wir jetzt hier mal, bevor wir mit unseren Fragen weitergehen, gucken wir jetzt nochmal hier im Chat, was da gibt. Also einmal gibt es die Frage vom Daniel Richter 2. Was hält Frank vom dritten Weg? Also was ist so allgemein deine Meinung über den dritten Weg? Ich meine, uns gibt es jetzt seit rund 5 Jahren.
Mhm.
So aus dem Bauch heraus, was hältst du von uns? Scheiße oder naja, ganz
gut. Nö, ach, ich bin da gar nicht so, also wie gesagt, die Organisation zugehörig, Parteizugehörig interessiert mich eigentlich weniger. Mir geht es ja eher um die Leute, ne? Also ich sag mal so, euer Erscheinungsbild.
Halt auch, denke ich, ja.
Bitte, was?
Auch die Ausrichtung ist natürlich auch
ja, wichtig. Natürlich. Ja. Aber zum Beispiel ist die AfD so eine Partei, die ich von der Bundespartei total nicht oder total nicht, ja, also gar nicht unterstützenswert finde. Mhm. Ich habe aber auch schon Vorträge gehalten, da kamen AfD-Leute zu mir und die waren voll unsere Linie halt. Ne? Aber gut, ja, egal. Aber bis zum dritten Weg, also ich muss sagen, so die Öffentlichkeitsdarstellung nach außen finde ich sehr gut. Ich war jetzt auch letztes Wochenende in Ingolstadt. Bei den Leuten.
Mhm.
Hab dann einen Vortrag gehalten. Heute bin ich bei euch. Am 1.6. bin ich dann in Plauen beim dritten Weg. Also mache ich quasi jetzt so eine dritte Wegtour.
Und danach schreibst du einfach einen Fördermitgliedsantrag.
Ja, ja, genau. Nee, ich werde
nur ein kleiner Spaß.
Ja, nee, aber ich finde das halt eben gerade für meine Projekte auch sinnvoller, das natürlich überparteilich zu machen. Ja. Nee, aber ja, wie gesagt, also dritten Weg, so jetzt kann ich nichts Schlechtes dazu sagen. Ne? Also die Öffentlichkeitssachen sind sehr gut. Gerade auch in Plauen, glaube ich, seid ihr auch recht gut verankert, ne? Auch ja, in der Bevölkerung. Ich hatte doch schon mal Kleiderspenden hingeschickt für die Kleiderstube. Nee, also finde ich auf jeden Fall, finde ich gut. Also finde ich auch vom Weltanschaulichen macht ihr schon was her. Und halt eben, was ich gut finde, dieses, ja, wie ihr euch nach außen halt eben hingibt. Ne?
Ja. Gut, Sepp, würde ich sagen, machen wir weiter mit den Fragen.
Ja, genau. Wir wollen nochmal auf ein weiteres deiner Projekte etwas näher eingehen, nämlich auf diese Sache Nationalismus trifft Multikulti. Das ist ja auf den ersten Blick erstmal eine Sache, die man jetzt unserem Lager eigentlich nicht so zutrauen würde. Die meisten sehen es positiv auch so, wie wir das sehen, aber ja, wie sind denn da so die Rückmeldungen auch aus dem eigenen Lager? Eher positiv, gibt es da Anfeindungen und ja, wie kam es eigentlich zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit?
Ich war selbst mal überrascht, als das Video hochgeladen wurde, der erste Teil, beziehungsweise erstmal war ich gespannt, wie es ankommt, nachher war ich positiv überrascht, dass eigentlich fast nur positive Nachrichten mich da erreicht haben. Also keine Bedrohungen oder der braune Sumpf schlägt zurück. Nee, gar nicht. Natürlich gibt es sicherlich Leute, die da vielleicht kein Verständnis für haben. Oder mir persönlich, also auch wenn ich mich fragen dann Leute auf Vorträgen, ich kann da immer auf eine einzige E-Post hin verweisen, der mir dann Verrat vorgeworfen hat und seine Stahlgewitter-CDs alle wegwerfen wollte. Und als ich ihn dann gefragt habe, welchen Punkt unserer Weltanschauung habe ich denn verraten, kam natürlich keine Antwort, weil Tatsache ist, ich habe überhaupt nichts zurückgenommen oder aufgeweicht. Ja? Also ich bin gegen Vermischung, für Massenabschiebung, für einen homogenen Nationalstaat, also einen Ethnostaat. Nur, was vielleicht für manche Leute irgendwie befremdlich erscheint, ist, dass ich das halt eben einem Schwarzafrikaner höflich erkläre, der höflich fragt. Ja? Und das ist für mich eigentlich ein Ding des Respekts. Also wenn sich mir gegenüber jemand respektvoll verhält, dann kann er diesen Respekt auch von mir verlangen. Ne? Ja. So fair sollte man sein. Und das ist eigentlich auch die Grundlage des Projektes. Ne? Also wie gesagt, also um den ersten Teil deiner Frage abzuschließen, eigentlich kamen so gut wie nur positive Resonanzen. Und der zweite Teil der Frage war, wie das zustande kam, ne? Das Projekt.
Genau. Wo habt ihr euch getroffen oder gab es da ein Bewerbungsverfahren? Wie habt ihr euch gefunden?
Casting.
Ja, ganz genau. Ich habe einen Schwarzen gesucht, mit dem ich das machen konnte, habe Bewerbungen angenommen. Nee, Quatsch. Das war bei der Pegida-Demo 2016 in Köln. Da gab es ja diese massenhaften Übergriffe sogenannter Flüchtlinge, also Siedler und Besatzer, die dann hier so ausgeartet sind, dass innerhalb von einer Nacht über 1000 Anzeigen wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung eingegangen sind, am Kölner Dom, also Kölner Domplatte. Ja. Da gab es ja ordentlich Rabatz und zwei Wochen später, meine ich, oder eine Woche, weiß ich nicht, ja, Anfang Januar war die Demonstration von Pegida oder Kögiger in Köln und da war ich dann mit ein paar Leuten gewesen. Und ja, da kam halt Nana dann erstmal, hatte die Antifa-Leute gefragt, was denn so die Motivation ist, da zu erscheinen. Und da kam er auf die Seite der Pegida-Demonstranten. Und ja, ich habe ihn dann da gesehen und dachte ich mir erstmal, gut, so ein Leuchtturm-Migrant, hier Anzug und spricht halt fließend akzentfrei Deutsch und halt sowas, was man gerne im Fernsehen durch die sogenannten Talkshows gerne durchreicht, so nach dem Motto, ja, hier, Integration klappt, kann jeder, ne, ist ja voll super. Und wenn der
Arzt aus Äthiopien.
Ja, ganz genau. Ne? Und ja, da bin ich jedenfalls zu ihm hin, wollte denn wissen, was er so, oder was er wissen möchte, was für eine Frage er hat. Und dann meinte er, ja, dass er das eben auch total fürchterlich fand, diese Übergriffe und ob denn jetzt alle Ausländer raus müssen und ob er, also er zahlt hier Steuern, hat eine Firma, die hier 7 Tage die Woche arbeiten, tut er tatsächlich, also der ist wirklich nur unter Strom und ob er denn auch raus müsste. So, da habe ich ihm erstmal gesagt, dass er in meinen Augen gar nicht repräsentativ ist für die Ausländer hier, egal ob jetzt frisch angesiedelt oder schon seit einem halben Jahrhundert hier. Und dass sicherlich nicht jeder Ausländer raus muss, was ja auch utopisch ist. Allein schon gibt es ja Botschafter und Diplomaten sind ja auch Ausländer.
Oder Touristen.
Also das ist, ja, es muss auf jeden Fall so gering sein, gerade auch Fremdrassige, dass eben das ein Volk im Aussehen und Charakter nicht verändert wird. Es interessieren mich irgendwelche Studenten, ja, die sollen hier lernen, sollen das Wissen ihren Heimatländern angedeihen lassen. Aber der Spaß hört natürlich auf, wenn wir hier total überfremdet und vermischt werden. Ne? Und das ist ja der Plan, der dahinter steht von der Hochfinanz oder des internationalen Kapitals, wie man es denn nennen möchte, da ich das natürlich absolut ablehne. Ja, das ist also auch eine Zahlenfrage ist, wie viele hier sind. Und ja, da hat er mir dann teilweise auch recht gegeben, meinte er auch, dass er hier nicht will, dass Afrika jetzt von Weißen überschwemmt wird und die dann da die Sau rauslassen, um auf Deutsch das mal auf gut Deutsch zu sagen. Und ja, jedenfalls haben wir uns da so eine Viertelstunde unterhalten. Interessantes Detail am Rande, Presse war ja auch vor Ort, da kamen dann hier die ganzen Kamerateams, haben sich dann um uns gestellt, haben dann auf uns geschwenkt und als sie dann halt eben gesehen haben, dass wir da ganz normal miteinander reden, ja, war dann langweilig, haben dann wieder weggeschwenkt, also zeigt mal wieder.
Hätten sie ihn halt verprügeln müssen, da hätten wir erst ja, ins Fernsehen gekommen.
Ganz genau, das waren die genau die Bilder, die die halt haben wollten, um ihre plumpe demokratische Hetze wieder zu betreiben. Ne? So, und das war natürlich dann vollkommen uninteressant, weil keine Klischees bedient wurden. Und das hat er alles mitgefilmt. Und er hatte mir dann auch später noch gesagt, weil ich bin nochmal zu ihm hin, weil die ganzen Presseleute gingen dann zu ihm und haben mit ihm gesprochen. Und ich schaue ja seit über 10 Jahren kein Fernsehen mehr. Ich wusste jetzt nicht, ob er irgendwie so vielleicht so ein Promi ist, den man kennen muss oder was.
Deutschland ich dann, sucht den Superstar oder so.
Ja, da war er tatsächlich mal. Glaube ich. Warte mal. Nee, nicht Deutschland sucht den Superstar. Bei irgendeiner Sing-Show, glaube ich. Ich habe den da nämlich mal gegoogelt.
Sing My Song
und
sowas, ja.
Irgendwie so ein RTL-Ding, glaube ich, war der ja mal gewesen. Und jedenfalls hat er mir dann gesagt, was er so macht. Und dass das, was er aufgenommen hat für seinen YouTube-Kanal ist. Und ich könnte ihn über Facebook da mal finden. Lifestyler, Nana Lifestyler Domena. Und ja, sollen wir das da mal anschauen. Na gut, dann habe ich einfach mal gewartet. Und als das Video dann online war, habe ich es mir angeschaut und war eigentlich erstmal verwundert, dass da tatsächlich nichts irgendwie verdreht ist. Es ist ja so, wenn du interviewt wirst von einem Medienmenschen oder Pressemensch, du kannst im Grunde genommen sagen, was du willst, so tolle Sachen und sinnvolle Sachen. Entscheidend ist, was am Ende zusammengeschnitten wird und da kann dich jeder als Trottel darstellen lassen. Und er hat jedenfalls nicht gemacht und dafür habe ich mich dann bedankt in einem Kommentar, habe ihm gesagt, wenn er sich hier als Connector, so bezeichnet er sich ja, also jemand, der Leute zusammenbringt, das macht er auch berufsmäßig über so Veranstaltungen, kann ich dich ja mal für meinen Blog befragen, ne, für den dritten Blickwinkel. Und dem hat er dann zugestimmt. Haben wir dann auch gemacht, waren dann nach irgendwie 9 DIN A4 Seiten oder so. Und dann haben wir uns dann irgendwann nochmal getroffen in Köln, weil er wollte dann mal wissen, so mein Hintergrund, Familie. Und er hat mir dann von seiner Familie erzählt, beziehungsweise er kam ja hier als Pflegekind nach Deutschland. Und da hat er dann eben den Vorschlag gemacht, ob wir denn da ein Video zumachen wollen, quasi als, diese Begegnung, die ja nun tatsächlich nicht alltäglich ist, das mal festzuhalten. Und da habe ich natürlich erstmal rumüberlegt, ja gut, ich bin jetzt keiner, der immer sein Gesicht in irgendeine Kamera halten muss, weil ich war zwar immer aktiv, ne, aber das war dann eher so im Hintergrund und nicht mit Klarnamen und Bild. Ja, dann habe ich mich ja dazu dann entschieden und die Reaktionen waren da eben so wohlwollend positiv, dass wir uns dann halt eben entschieden haben, da mehrere Teile draus zu machen und da ist dann eben das Projekt entstanden.
Ja, wunderbar. Und da sind ja dann auch einige Folgen draus geworden.
Ja, und vor allem wollte ich nämlich nochmal kurz, also heute von einer Stunde, anderthalb, ging ja das die Folge zur Buchmesse, haben wir hochgeladen. Und morgen kommt bei Russia Today. Die haben uns nämlich auch eingeladen bei Der fehlende Part. Das ist ja so ein YouTube-Format von denen. Mhm. Und da kommen wir morgen.
Wird ausgestattet. Ja, mal gucken, wir werden es uns anschauen und vielleicht machen wir sogar einen kleinen Artikel drüber und binden das Video auf unsere Netzseite rein.
Ja, gerne. Weil ich denke mal, gerade Russia Today, die ist auch sehr kritisch, sage ich mal, aber auch das Publikum vor allem, das ist ja sehr politikinteressiert und da bin ich mal auf die Reaktionen gespannt.
Definitiv und haben halt auch eine gewisse Zuschaueranzahl. Also ich meine,
genau, die Reichweite ist schon nicht schlecht.
Die Reichweite, genau, ja, das muss man sagen. Hier aus unserem Chat kommt eine Frage vom Revolutionär, wie jetzt das Verhältnis von dir zu Nana ist. Ist das eher als freundschaftlich zu bezeichnen oder eher platonisch, schreibt er.
Ja, ja, natürlich. ja, ich sag mal so, das kann man, das muss, so ein Projekt, das geht eigentlich nur, wenn man schon so eine freundschaftliche Basis hat. Also es ist nicht so, dass wir jetzt um die Häuser ziehen. Da hat er nicht die Zeit für und ich auch nicht. Wir sehen uns eigentlich nur zu den Videodrehs. Aber es ist schon so, dass wir da schon auf einer gewissen freundschaftlichen Basis verbunden sind, weil das geht doch gar nicht anders. Ne? Weil wenn er jetzt immer denken müsste, irgendwie, weiß ich nicht, also eine Vertrauenssache ist das halt auch. Ne? Wenn er jetzt denkt, ich würde ihn jetzt über den Tisch ziehen, weil er schwarz ist oder ich müsste mir einen ständig Kopf machen, dass er jetzt irgendwas gegen Rechte hat und man ist dann nur auf so irgendeiner Hab-Acht-Stellung, dann ja, bringt das ja nichts. Nee, also schon so wie Nana es auch sagt, eine besondere Freundschaft halt, ne? Kann man schon sagen.
Gut. Wir werden jetzt hier gerade ein bisschen von Fragen überflutet in unserem Chat, aber wir nehmen jetzt hier mal noch eine raus. Die haben wir nämlich auch, sage ich mal, in unserem Katalog. Was für Projekte hast du in Zukunft geplant? Also du machst ja viel Video und auch hast ja das Buch geschrieben. Wird das in Zukunft, sage ich mal, verstärkt betrieben werden und die Musik, sage ich mal, naja, wird eher hinten angestellt? Kann man das so schreiben oder?
Ja, also ich sag mal, die Videos sind ja Dauerbrenner. Ich will aber auch wieder Musik machen. Nur hapert es halt bei mir an der Freizeit. Ne? So, und jetzt haben Mitstreiter sind auf mich zugegangen mit ein paar Ideen. Und das werde ich auch demnächst umsetzen. Und zwar wird es die dritte Blickwinkel-Mitstreiterschaft geben. Aha. Ich möchte nämlich meine reguläre Arbeitszeit reduzieren und das muss ich irgendwie ausgleichen. Und das würde ich dann so machen, weil ich habe den Leuten auch gesagt, ich will nichts geschenkt haben. Ich könnte jetzt Spenden sammeln und davon leben, aber das will ich nicht. Ich will exklusive Inhalte auf eine Plattform anbieten, also Podcasts und vielleicht mein Buch als Hörbuchversion, was man sich da runterladen kann. Und das geht dann quasi über eine Unterstützung, über so eine Art Abo. Weiß ich nicht, kostet dann 9,90 Euro im Monat, wo dann die Leute mich unterstützen können, wenn die sagen, ja, pass mal auf, wann machst du wieder eine CD, wann kommt ein Video mit dritte Blickwinkel, wann kommt wieder ein Video mit Nana, schreibst du noch ein Buch, kommt noch mal was mit Halgadom. Klar, kann ich alles machen, wenn ich die Zeit habe. Ne? So, und wenn ich jetzt mal eine gewisse Anzahl von Mitstreitern habe, die dann halt eben auch auf diese exklusiven Inhalte zugreifen können und sagen, pass auf, wie unterstütze ich mit 9,99 Euro oder was auch immer, ne? Keine Ahnung. Wir setzen uns ja demnächst mal zusammen. Dann kann ich sagen, pass auf, Chef, ich komme jetzt nur noch 3 Wochen arbeiten.
Ja.
Es geht mir nicht darum, jetzt reich zu werden. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, meine Arbeitszeit zu reduzieren mit allem, was da auch an negativen Dingen dranhängt. Hier Rentenbeiträge und alles, obwohl wir irgendwann sowieso keine Rente kriegen. Ich meine, das sind alles jetzt so fiktive Dinge.
Ja.
Ne? Aber dann sage ich, pass auf, ich stelle meine Freizeit zur Verfügung und investiere halt wieder, dann gibt es halt eben ein Stahlgewitter-Album, dann gibt es halt wieder noch mehr Videos, dann gibt es halt vielleicht irgendwann noch mal ein Buch, halt, dass ich das verlagere halt. Ne? Das ist mein Ziel und ja, wie gesagt, wenn es da genug Leute gibt, es gibt auch einen Verteiler, da kann man sich eintragen, wenn man da Interesse hat, da kann man einfach mal auf derdritteblickwinkel.com gehen und da ist dann auf der rechten Seite so ein Emblem, dritte, also D3B, Mitstreiterschaft, kann man sich eintragen. Und man kommt auch jederzeit wieder raus. Ne? Also wenn da zum Beispiel einer sagt, nee, mir reichen jetzt nicht 2 Podcasts im Monat, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt, dann kann man das nur nicht mal, du lässt das auslaufen und dann hat sich das erledigt. Ne? Also total, das ist dann wirklich nur für Leute, weil die Leute fragen mich immer, hier, kann ich dich unterstützen, kann ich das und das machen, was soll ich tun, was kann ich machen? Und das ist halt, wenn die Leute was von mir haben wollen, dann müssen die mir halt irgendwo auch entgegenkommen. Ne?
Ja, interessant, ja.
Die Zeit ist immer so die große Krux, wenn man mit beiden Beinen im Leben steht.
Ja, das ist es halt. Ne? Also da hat man noch Familie, ne? Also ich muss am Wochenende häufig auch arbeiten. Dann habe ich jetzt sehr viele Vortragsreisen, gerade wenn es weite Entfernungen sind, dann schaue ich, dass ich natürlich nicht wegen einem Vortrag 500 Kilometer fahre, dann suche ich mir vielleicht noch einen zweiten.
Ja, klar.
Ne, und dann ist das ganze Wochenende wieder weg. Ne, da sagt sich meine Familie auch, ja, hör mal, nächste Woche bis wieder arbeiten. Und ja, war dann nicht so. Ne. Und wie gesagt, und Zeit ist nun mal der entscheidende Faktor bei allem, wenn man solche Projekte halt macht. Ne.
Ja, wir müssen mal gucken oder wir werden versuchen, die meisten Fragen hier aus der Zuhörerschaft auch zu bedienen. Mal gucken, ob uns das so gelingt. Also wir würden gerne von dir noch wissen, wenn du so ein bisschen zurückblickst, du bist ja jetzt schon viele Jahre aktiv, würdest du aus heutiger Sicht manche Dinge anders machen? Wo hat insgesamt das nationale Lager Chancen verpasst? Ja, wie ist so ein bisschen so dein Rückblick auf 30 Jahre?
Also, 25 sind Jahre. Es fragt auch Bewegung. Der Hans Kraft hier im Chat: Sind wir in den 20, 30 Jahren rückblickend irgendwie vorangekommen? Hat sich da in der nationalen Bewegung wirklich was weiterentwickelt? Haben wir Erfolge auch gehabt?
Ja, also erstmal vielleicht die Frage, ob ich irgendwas anders machen würde, würde ich ganz klar sagen: Nein, weil alles, was ich gemacht habe, hat halt dazu geführt, dass ich heute der bin, der ich bin, mit vielleicht tollen Aktionen, manchmal vielleicht auch weniger tollen Aktionen, die man halt so in der Jugend macht, aber das ist alles Teil meines Lebens. Es gibt nichts, wovon ich mich irgendwie distanziere oder sage, das war schlecht, weil alles ist halt eben Teil von mir, ne? Und die Chancen verpasst, man muss das ja mal aus der Zeit sehen. Gerade das, was hier die sogenannten neuen Rechten einen Vorteil haben, ist, dass die Verfallserscheinungen, die wir heute erleben, ja auch viel weitere gesellschaftliche Schichten erreichen, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war. Da waren die Leute satt, die hatten, denen ging's gut, die hatten keinen Grund, sich mit nationaler Politik zu befassen oder auch mit nationalen Parteien, weil ja, wie ich schon sagte, wenn es mir gut geht, warum soll ich denn irgendwas verändern? Und wenn man denen erzählt hat, pass mal auf, in 20 Jahren kippen hier die Mehrheiten, dann hast du hier Türkenviertel und Araberviertel und aufgrund der geringen Geburten kriegen wir Probleme mit der Rente und dem Sozialstaat, haben die Leute gelacht. Die konnten sich das halt nicht vorstellen. Und deswegen war es schwer für uns damals Menschen zu aktivieren. Und dann ist es nun mal so, dann erreicht man halt nur die Leute, die vielleicht nichts mehr zu verlieren hatten oder halt eben sozialen Status hatten, wo einem alles egal war. Und deswegen konnten wir nicht auf die Leute zurückgreifen, wie vielleicht heute, also Intellektuelle oder auch gerade was halt gut ist durch die AfD, viele Anwälte, Ärzte, die bekennen sich auf einmal dazu. Jetzt mal vollkommen abgesehen davon, was man von der AfD hält oder nicht, sie war eine Art Tabubrecher. Ne? So, und das hatten wir halt früher nicht. Ich meine, wer hat sich denn damals schon zur NPD bekannt oder zur FAP? Ja, ganz zu schweigen von jetzt den von Menschen, die vielleicht was zu verlieren hatten. Richter, Anwälte, ja.
Das war eher die Arbeiterschaft oder sage ich mal.
Die Arbeiterschaft oder die Arbeitslosenschaft.
Genau, eins, ja. Und das hat sich heute natürlich geändert, definitiv. Also ich würde sagen, in nationalen Kreisen sind sehr viele aus der Mittelschicht eigentlich, finde ich, die da aktiv sind. Oder auch AfD, gerade auch viele Akademiker und so. Also das ist
genau. Oder Burschenschafter eben auch. Ja. Ne? Also ich sag mal so, im Nachhinein kann man immer sagen, alles war schlecht oder man hat Fehler gemacht. Ne? Man muss das ja immer aus der Zeit heraus sehen. Also ich denke mal, dass man, wenn man schon die Leute eben nicht irgendwie wachrütteln konnte, man hat halt trotzdem irgendwas gemacht. Ob das jetzt teilweise vielleicht ein bisschen blinder Aktivismus war, sei mal dahingestellt, aber aus seiner Zeit heraus wollten wir ja irgendwas machen. Ja, wir wollten nicht nur rumsitzen und abwarten, sondern haben versucht, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, was für Deutschland zu tun. Ne?
Ja, also ich denke, also ich sehe es ähnlich, vielleicht die Wendezeit hätte man also aus nationaler Sicht vielleicht ein bisschen intensiver nutzen können, die Aufbruchsstimmung, die damals herrschte. Da sehe ich so schon ein bisschen Versäumnis, da hätte man mehr draus machen können. Aber gut, kommen wir jetzt mal zu einem ganz, ganz anderen Thema, und zwar zu dem Thema Unabhängigkeitsbewegung, also auch Stichwort Separatisten. Wie beispielsweise die Basken oder die Katalanen, die wollen ja von Spanien weg. Da gibt es entsprechende Gruppen, Parteien. Früher gab es die ETA, die haben gebombt und so weiter. Naja, also aus deiner Sicht, ab wann hat ein Volk ein Recht auf einen eigenen Staat?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn man muss ja mal unterscheiden. Zum Beispiel Deutschland ist ja ein relativ homogen gewachsenes oder ein gewachsener Staat. Natürlich gibt es nur die Bayern-Partei, die sagen dann, wir wollen weg von der BRD. Es gibt Freistaaten wie Thüringen und Sachsen. In der jetzigen Phase bin ich sogar dafür, für eine Sezession, weil ich denke nicht, dass man das komplette Bundesgebiet halten kann. Also wir haben mittlerweile 25% fremde Siedler. Das sind jetzt natürlich nicht alles Araber und Schwarze, sind auch europäische Ausländer dabei. Aber wir sehen ja, wer sich am meisten vermehrt. Ich hatte mal ein Video dazu zu dem Thema gemacht, der Ethnostaat. Und zwar halte ich es durchaus für sinnvoll, dass man Teile Deutschlands wie Sachsen, obwohl Sachsen wird es ja auch immer übler, hat ja, ich glaube, Dresden hat sein eigenes Araberviertel mittlerweile.
Oder Leipzig ist auch Eisenbahnstraße und so, das ist schon nicht kein gutes Viertel.
Ja. Oder zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, dass man dort sich ansiedelt. Also ich werde mit meiner Familie auch auf kurz oder lang Nordrhein-Westfalen verlassen. Bei all den Lernbehinderten hier, ja, da kann ich dann auch nur den Kopf schütteln. Und das, was ich mache, was ihr macht, ist ja ein Angebot. Ja, wir sagen den Leuten, passt mal auf, ihr mändelt euch durch euer Verhalten selbst aus der Evolution. Ja, ihr lasst euch vermischen, ihr lasst euch verdrängen, ihr lasst euch überfremden. Und wir sehen ja die Reaktion, dann werden Deutsche ermordet und vergewaltigt. Und der lernbehinderte Pöbel macht erstmal eine Demo gegen rechts. So, und da frage ich mich natürlich auch, Ursache und Wirkung. Und es gibt viele von den Leuten, und denen kann man nicht helfen. Die sind verloren. Und deswegen sage ich, die Zeit, die wir haben, die uns wegrennt, sollten wir für diejenigen investieren, die es wert sind. Und das sind für mich, oder das kann man so organisieren in deutschfreundlichen Parallelgesellschaften, mithin zu Siedlungsgebieten, das halt eben Nationale, in bestimmte Teile von Deutschland ziehen, dort für ein Klima schaffen, in dem sich fremde Besatzer unwohl fühlen. Also ich rede jetzt nicht, dass man die angreift oder sonst irgendwas, sondern man muss ihnen einfach nur mal verbieten oder zu denen hingehen und sagen, passt mal auf, ihr baut hier keine Moschee hin. Ja, wenn ihr eine Moschee wollt, dann verschwindet in den Westen, da gibt es jede Menge. Und die Restdeutschen, die beklatschen euch noch.
Ja, also außerdem hat man ja auch dort dann die politische Mehrheit, sage ich mal, zumindest in den...
Die hat man dann auch.
Und dann kann man natürlich auch einfach keine Baugenehmigung erteilen. Also so wie das...
Das kann man machen, klar. Also ich sag mal so, ich würde das jetzt nicht irgendwie so reichsbürgermäßig hier mit Königreich, Frankreich, ne? Würde ich anbieten. Nee, Quatsch. Das würde ich schon innerhalb der Strukturen machen. Im Grunde genommen auf die gleiche Art und Weise, wie es die fremden Besatzer hier gemacht haben. Ja. Die nutzen die Infrastruktur, die Mittel, die einem zur Verfügung stehen. Und das ist was, wo ich denke, dass das langfristig Sinn macht. Quasi dann hat man auch wieder so eine Art eigenen Staat. Ja, die Rest-BRD, die wird dann dahin siechen. Ja. Unter anderen Umständen bin ich natürlich dagegen. Also ich will ja ein Volk, das in einem Staat, in einer Nation lebt. Ne? Aber das ist halt eben so auch etwas, was man immer in der jeweiligen Zeit sehen muss. Also vor 20 Jahren hätte ich nie gesagt, ey, wir machen jetzt mal hier eine Sezession, ja, oder sorgen dafür, dass ein Teil von Deutschland zum Ethnostaat umgebaut wird. Wie hieß es so schön, hat ein Bekannter mir mal so einen schönen Spruch geschickt, wenn man kurz vor dem Abgrund steht, ist jeder Rückschritt ein Fortschritt. Und genau so ist es nämlich. Ja, wir müssen mal kleinere Brötchen backen, dann muss man sich halt erstmal wieder auf 1, 2, 3 Bundesländer konzentrieren, sich da sammeln. Ich meine, das ist ja so, wir sind ja permanent im Dauerstress, muss man sagen. Ja, wir werden ja bombardiert mit Feindpropaganda, mit der Dummheit der Leute, die uns angreifen, vielleicht, weil sie es nicht besser wissen. Ich sage immer, unsere Gegner sind entweder naiv, lernbehindert oder bösartig. Ja, das sind ja nicht alles Menschen, die uns hassen aus Überzeugung, sondern viele, die haben halt einfach ein falsches Bild von uns und meinten, uns deswegen bekämpfen zu müssen. Aber wie gesagt, man kann auf solche Leute keine Rücksicht mehr nehmen. Man muss die Zeit, die wir haben, sinnvoll nutzen. Und da wäre tatsächlich ja so eine Sezession was Gutes. Und dann auf andere Länder bezogen, zum Beispiel Belgien ist ja ein Kunststaat. Also ich glaube, kein
Flamen und Wallonen.
Ja, Flamen und Wallonen, die sehen sich auch aus Flamen und Wallonen. Und ob es da Sinn macht, auf Dauer so Belgien halt eben zu halten, sei mal dahingestellt. Also wie gesagt, man muss das immer jeweils unterschiedlich betrachten. Ja, zum Beispiel, wie du schon sagst, Katalan von Spanien. Ich bin jetzt kein Fachkundiger in spanischer Geschichte, aber ich kann natürlich die spanischen Nationalisten verstehen, dass die sagen, dass sie eben nicht zerstückelt werden wollen. Ne? Dass jetzt Katalanen sagen sich frei, dann die Basken und wer auch immer. Und ja, das ist dann natürlich diese Kleinstaaterei, ne, das ist das richtige Wort. Also da bin ich natürlich dagegen, Kleinstaaterei. Hatten wir alles schon gehabt mit 1000 Fürstentümern, aber wieder unter dem Aspekt, dass man das retten kann, was noch zu retten ist, würde ich das in unserem Falle befürworten.
Ja, also im Prinzip ist das ja dann auch ein Stück weit ein Rückzug aus der Politik. Also diese ganzen Abgrenzungen, neue Rechte, alte Rechte, auch Weltanschauung, eigentlich gar nicht mal so wichtig, wie ich dich jetzt verstehe, sondern entscheidend ist eigentlich eher, dass irgendwo in Deutschland quasi ja die Reste von unserem Volk noch erhalten bleiben, in der Hoffnung, eines Tages dann wieder zurückkehren zu können.
Kann man genau das so ist so das. Sagen? Genau so ist das. Wir brauchen auch Zeit und einen Ort zur Regeneration, weil ich ja schon sagte, wir sind ja ständig Anfeindungen ausgesetzt. Und jetzt wollte ich noch irgendwas gesagt haben. Ja, alte Rechte, neue. Gut, das interessiert mich sowieso nicht.
Hier kam nämlich die Frage auf, ja, ob man das als weltanschauliche Konkurrenz sieht oder ob man eher sagt, ja, getrennt marschieren, Verein schlagen, wir haben zumindest einen gewissen Minimalkonsens und lassen uns ja zumindest gegenseitig in Ruhe. Was ja zumindest von unserer Seite so ist, dieses Schubladendenken, das kommt ja da eher von bestimmten Protagonisten aus diesem Lager, die sich uns quasi benutzen wollen, um sich da in einen ins rechte Licht zu setzen. Ne?
Ja, gut, das ist schon, ja, ich kenne das ja selber, ne, dass dann, weiß ich nicht, da wird dann irgendwelchen IB-Leuten verboten, zu meinen Vorträgen zu kommen. Ja. Und ja, das sind dann, meistens kommen dann trotzdem welche und ich glaube auch, das sind dann eigentlich nur so die Egomanen an den Führungsstrukturen oder an den Führungsebenen. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile, das ist mir vollkommen egal. Also wenn da Leute auf mich zukommen, die mich unterstützen wollen, können die gerne machen. Oder ich halte auch von denen Vorträge. Und alles drumherum, dieser Zickenkrieg, den ignoriere ich total. Der interessiert mich nicht. Also,
ich denke, da hast du auch recht.
Ja. Was soll ich jetzt da noch Energie reinstecken, um jetzt, weiß ich nicht, vielleicht Videos gegen den und den zu machen oder was nicht. Ich meine, aus dem Alter bin ich raus. Ne? Ich werde jetzt, wie gesagt, 42 und dann brauche ich hier nicht so einen Kindergarten. Ne? Ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz mal zu dieser Ethnostaat-Geschichte, weil mir durchaus bewusst ist, dass das für viele manchmal als Rückzug oder vielleicht als Versagen gesehen wird. Sehe ich nicht so, weil man sich nun mal den Umständen anpassen muss. Ja? Wenn mir einer sagen kann, wie wir hier aus Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Besatzer haben wir hier, 7 oder 8 Millionen. Ich habe neulich mal so einen Artikel gelesen in der Sezession, da wurde das mal aufgeführt, oder 4 Millionen? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall.
Ich glaube, ungefähr 16, 17 Millionen Einwohner hat, glaube ich, NRW. Mhm. Und wenn wir jetzt mal 25% nehmen würden, vielleicht ist in NRW sogar mehr.
Müsste mehr sein, weil 25 ist bundesweit.
Ja, dann sind wir vielleicht bei 30, 35, sage ich jetzt mal so.
Und dann kann mir gerne mal jemand erklären.
Dann bist du bei 5 Millionen auf jeden Fall.
Ja, und dann kann mir ja mal gerne mal einer erklären, alle die hier Reconquista schreien, wie man 5 Millionen Besatzer rauskriegt mit Politikern, die da kein Interesse dran haben, mit einer Polizei, die das nicht will oder nicht darf und lernbehinderten BRD-Leuten, die noch beklatschen, wenn noch mehr kommen. Ja, also man muss das ja mal realistisch sehen. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern wir sind ja bei So ist es. Ja, und das die Antwort konnte mir noch keiner beantworten.
Naja, das ist definitiv ein Problem. Ja. Mhm. Ich würde mal zu den letzten beiden Fragen hier kommen, weil wir sind natürlich auch in der Zeit schon relativ fortgeschritten. Einmal fragt hier in unserem Chat der Sixsal, wie steht Frank zur Theorie der sogenannten dritten Macht? Wahrscheinlich oder Utopie bzw. sinnlose Hoffnung?
Ja, das ist, ich habe mich da tatsächlich auch mal eine längere Zeit mit befasst, wo ich jünger war. Aber im Grunde genommen, sage ich mal so, wenn es so wäre, hätte ich nichts dagegen. Und wenn, dann sollen die langsam mal loslegen, weil langsam wird es knapp. Aber sich darauf zu verlassen, ist natürlich vollkommener Unsinn. Ne?
Ja. Ja, also ich glaube da auch nicht so ganz dran, dass jetzt morgen die Flugscheiben kommen und uns
müssen.
Also wenn das dann
von der Mondbasis.
Ja, und the dark side of the moon.
Ja, das ist, denke ich mal, so auch so viel, also, dass es solche Baupläne und Flugscheiben ja gab, das ist ja, glaube ich, unbestritten.
Ja, logisch, ja.
Aber das werden sich wahrscheinlich hier so Amis hier Operation Paperclip unter den Nagel gerissen haben, mit Werner von Braun und die ganze Geschichte. Ja, wie gesagt, also ich befasse mich damit auch nicht näher, ne? Das ist für mich schon zu utopisch, als dass da irgendwas kommen wird. Gut, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
Ja, ich meine, wenn sie kommen, wir haben alle nichts dagegen. Also ja, das ist Fakt. Also die könnten vielleicht in NRW aufräumen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
kommen wir zur letzten Frage. Mit Stahlgewitter hast du ja einiges im nationalen Musikspektrum erreicht. Wie siehst du den Rechtsrock heute? Wird er seinem politischen Anspruch gerecht? Und ja, wie hat sich die Szene, also jetzt eher du, die, sag ich mal, die Musikszene in den letzten 20 Jahren verändert? Vielleicht das mal so zum Abschluss. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ich bin ja eigentlich auf Konzerten nie unterwegs. Ich würde aber trotzdem sagen, was so das Rechtsrock-Spektrum angeht, doch durchaus positiv, allein schon deswegen, weil man nicht mehr so diese Skinhead-Schiene fährt, sondern weil das Spektrum ja viel breiter geworden ist. Ich meine, wir haben eben Anthrazit gehört, da hört man ja schon ganz klar musikalisches Niveau, was schon Mainstream-mäßig ist. Und das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Klar, wenn man sich die Konzerte anschaut, ist auch nicht alles Gold, was glänzt vom Personal, was da so unterwegs ist. Die Kritik lasse ich durchaus gelten, nur sollte man da eben auch unterscheiden Szene und Bewegung. Also Szene, das ist dann tatsächlich so Subkultur. Da will ich auch die Messlatte gar nicht so hoch setzen, weil dann wird man auf jeden Fall enttäuscht werden. Deswegen denke ich, eigentlich sollte man aus der sogenannten Szene die guten Leute rausziehen und in die Bewegung holen. Ja, und der Rest, der rennt halt eben auf Konzerte rum. Ne?
Ja, die nächsten 20 Jahre.
Ja, und das mit dem Anspruch und Wirklichkeit, gut, das hast du ja überall. Ne? Ich meine, das ist jetzt kein Rechtsrock-Problem. Das hast du wahrscheinlich bei jeder Pfadfindergruppe oder bei jeder anderen Ausrichtung genauso. Ne? Ich meine, jeder ist ja irgendwo Elite. Ne? So bezeichnet man sich jedenfalls, auch wenn man nichts damit zu tun hat. Nach außen hin, aber gut, so sind Menschen halt. Ne? Also ich würde das jetzt nicht zu oder zu fokussiert jetzt nur auf die Rechtsrock-Szene oder wie man sie bezeichnet, jetzt auch punktuell da sich drauf versteifen. Klar, ja, man kann mehr rausholen, aber ich sag mal, das liegt ja an jedem selber, sein Potenzial zu entfalten.
Das ist richtig. Gut, Sepp, hast du noch Fragen? Oder?
Wunschlos.
Oh, das hört man selten. Ja, dann wollen wir uns recht herzlich bei dir bedanken für wirklich das ausführliche Gespräch und es war uns eine große Freude.
Ja, und auch so.
Ja, und ja, wir werden uns bestimmt irgendwie mal wieder hören. Wie gesagt, wir schicken dir noch die beiden Bücher zu und wir werden auch deinen Videoblog und all die Projekte, die du so hast, werden wir verfolgen.
Ja, super. Dann bedanke ich mich auch für die interessanten Fragen, auch für die Zuschauerfragen, die hier ihre im Chat aktiv waren. Ja, und ich hoffe, dass es den Zuschauern nicht. Ich bin zu sehr in Videos involviert. Die Zuhörer, dass es den Zuhörern gefallen hat.
Kommt ihr vielleicht noch? Wir als Videomagazin. Hm?
Ja, mach doch mal.
Ich weiß nicht, ob wir so fotogen sind, ich weiß es nicht.
Naja. Also bitte.
Also ich vielleicht schon, du eher nicht. Gut, also vielen Dank, schönen Abend noch und ja, frohe Ostern.
Ja, auch so. Hi, Lostara.
Tschüss. Ja, genau. Tschüss.